I think that by both Hofmannsthal and Strauss were such great dramaturgists and theatre men that if they would have wanted Elektra to be only this Rache Angel, then they would have made her that way, and they would not have given her these extremely sweet passages.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kantinengespräche, dem Podcast des Tiroler Landestheaters. Mein Name ist Thomas Schmidt-Ehrenberg, ich bin Musikdramaturg hier am Theater und ich habe heute zwei wunderbare Sopranistinnen zum Kantinengespräch eingeladen, zwei Schwestern. Nicht im realen Leben, aber auf der Bühne. Beide singen bei uns am Tiroler Landestheater in der letzten Premiere dieser Spielzeit. Und nicht nur das, es ist auch die letzte Premiere der Intendanz von Johannes Reitmeier. Noch einmal inszeniert er selbst am Tiroler Landestheater und er hat sich für diese Abschlussproduktion ein wahres Opernmeisterwerk ausgesucht, Elektra von Richard Strauss, komponiert auf der Basis eines Dramentexts von Hugo von Hofmannsthal. Der urbayerische Starkomponist Strauss und der feinsinnige Dichter der Wiener Moderne Hofmannsthal. Eine epochenmachende künstlerische Verbindung, aus der heraus nach Elektra, uraufgeführt 1909, noch 5 weitere Opern entstehen sollten. Eine Zusammenarbeit, die erst mit Hofmannsthals überraschendem Tod im Jahre 1929 enden sollte. Für die Titelpartie der Oper Elektra konnte unser Operndirektor Michael Nelle eine Sopranistin gewinnen, die aus Estland stammt, die seit einigen Spielzeiten den Fachwechsel vom lyrischen ins dramatische Fach vollzogen hat und die mittlerweile mit Partien wie Puccinis Turandot, Wagners Senta oder auch Wagners Isolde große Erfolge feiert. In der kommenden Spielzeit übrigens wird sie die Brünnhilde in Wagners Ring des Nibelungen am Staatstheater Saarbrücken singen. Die Elektra hat sie zuletzt in einer Inszenierung von Klaus Guth gesungen an der Oper Frankfurt. Dort gab sie im vergangenen März ihr umjubeltes Hausdebüt. Nun singt sie erstmals bei uns im Tiroler Landestheater. Ich begrüße ganz herzlich heute zum Kantinengespräch Ayla Assoni.
Hallo.
Und Elektras Schwester, sie heißt Chrysothemis. Und in vielerlei Hinsicht ist sie der Gegenpol zu Elektra. Sie hat eine ganz andere Sicht auf die Welt und einen anderen Umgang mit den toxischen Familienverhältnissen, in denen beide gefangen sind. Chrysothemis wird bei uns gesungen von einer Sopranistin, die seit einigen Jahren schon im jugendlich-dramatischen Fach für Furore sorgt, unter anderem zuletzt als Agathe in Webers Freischütz. Sie stammt aus dem niederbayerischen Straubing. Von dort übrigens, wo unser Intendant Johannes Reitmeier vor 27 Jahren seine Intendantenkarriere begonnen hat. Sie war von 2014 bis 2022 festes Ensemblemitglied der Oper Leipzig. Sie hat dort neben italienischem Fach Rollen wie Dvořáks Rusalka gesungen, auch Marie in Smetanas Die verkaufte Braut mit großem Erfolg. Zuletzt debütierte sie an der Oper Frankfurt als Eva in Wagners Meistersinger. Und dort wird sie ab der kommenden Spielzeit auch festes Ensemblemitglied sein an der Oper Frankfurt. Herzlich willkommen zum Kantinengespräch auch dir, Magdalena Hinterdobler.
Danke, ich freue mich hier zu sein.
Ganz kurz ein paar Worte zu Elektra. Das ist ja eine Figur der griechischen Mythologie, genauer gesagt aus dem Mythos um die Familie der Atriden. Da geht es um den Halbgott Tantalos, ein Sohn des Zeus, der wegen seiner Klugheit sehr beliebt war und häufig bei den großen Göttern eingeladen war. Und bei einer Gegeneinladung setzte Tantalos den Göttern seinen eigenen Sohn Pelops als Mahl vor, und zwar um die Allwissenheit der Götter auf die Probe zu stellen. Die Götter bemerkten diesen Betrug natürlich sofort und sie verstießen Tantalos darauf. Sie verstießen ihn, sie verfluchten seine Familie. Und dieser Fluch, dieser Tantaliden-Fluch oder auch Atriden-Fluch genannt, er sollte die Nachkommen des Tantalos bis in die 5. Generation hinein betreffen. Und so gab es in jeder Generation, die Tantalos nachfolgte, Personen, die ihre eigenen Familienmitglieder ermordeten oder die von Familienangehörigen aus Rache oder aus Hass getötet wurden. Atreus, deswegen auch Atridenfluch, das war der Sohn des Pelops, König von Mykene und Vater des Agamemnon. Elektra, die Tochter Agamemnons, dieser Stoff um Elektra, er ist mehrfach dramatisiert worden von antiken Dichtern. Das Drama um Elektra, deren Vater Agamemnon nach seiner Rückkehr aus Troja von seiner Frau Klytämnestra und deren geliebten Ägist gemeuchelt worden war. Das Drama um den lang erwarteten Bruder Orest, der schließlich die Rache für den Mord an Agamemnon vollzieht. Aischylos erzählt davon im zweiten Teil seiner Orestie, später erzählen auch Sophokles und Euripides davon, jeweils mit anderen Akzenten und Schwerpunkten. Die sophoklesische Variante dieses Stoffes sollte für Hugo von Hofmannsthal dann Grundlage für seine moderne Überschreibung dieses Mythos werden. Und erst Sophokles rückt Elektra als Gestalt tatsächlich ins Zentrum des Geschehens. Hier bei Sophokles wird sie zur Titelheldin und erst hier begegnen wir dieser von Rachsucht getriebenen Bühnengestalt, deren Konfrontation mit Mutter und Schwester im Fokus stehen. Hugo von Hofmannsthal wollte keinesfalls ein idealisiertes Bild griechischer Antike auf die Bühne bringen, ein Griechenbild voller Marmor, voller Säulen, voller Erhabenheit. Er wollte keine Verklärung des alten Griechenlands im Sinne des Klassizismus, ganz im Gegenteil. Hofmannsthal vereinsamt diese Figur der Elektra, er psychologisiert sie, er pathologisiert sie, könnte man sagen. Elektras Handeln und Sein wird aus einem Trauma heraus begriffen, einziger Lebensinhalt dieser fast zum Tier erniedrigten Figur, dieser Ausgestoßenen, die bei den Hunden leben muss, ist die Rachegier und damit verbunden das Warten auf den Bruder Orest, der die Rache an der Mutter vollbringen soll. Und zudem baut Hugo von Hofmannsthal die Rolle der Elektra-Schwester Chrysothemis aus und auf und baut sie als Gegenpol zu Elektra auf. Wir werden da sicherlich gleich noch drüber sprechen. Richard Strauss folgt Hofmannsthal im Wesentlichen. Er drückt dem Drama aber auch seinen eigenen Stempel auf. Neben verschiedenen Kürzungen des Dramentextes besteht Strauss beispielsweise bei der gemeinsamen Arbeit auf einer Erweiterung der Erkennungsszene zwischen Elektra und dem heimkehrenden Orest und er baut diese Szene zu einem der Höhepunkte der Oper aus. Elektra gilt als Strauss' extremste Partitur, was den orchestralen Aufwand anbelangt. Im Original sind es an die 110 Musiker, die besetzt sind im Orchester. Auch was die Anforderungen natürlich an die Stimmen anbelangt, auch was die expressionistische Wucht anbelangt, die die Musik entfaltet. Die Musik, die Strauss an den Rand der Tonalität treibt in diesem Fall. Extreme Situationen, extreme Seelenzustände mit extremen künstlerischen Mitteln darstellen, das ist es, was Strauss hier tut. Und Strauss' Musik erzählt uns das, was Worte nicht zu sagen in der Lage sind. Ulrich Schreiber hat die Musik von Strauss, die Elektra-Musik, einmal als Seelenmalerei bezeichnet. Ja, soweit als Vorinformation ein paar Dinge über Elektra, über diese Oper, Aile. Du singst schon seit einigen Jahren Partien des dramatischen Fachs. Mich würde interessieren, wie war dieser Übergang für dich, dieser Fachwechsel vom jugendlich-dramatischen Fach ins dramatische Fach?
It was very dramatic. No, but actually I was pushed into it. There are different singers in the world, but I'm from the part of keeping your voice intact singers.
Also ich übersetze das mal eben. Aile sagt, sie wurde sozusagen ein bisschen hineingestoßen in das dramatische Fach. Sie gehört zu den Sängerinnen, die sehr auf ihre Stimme achten.
I like that my voice would sound healthy. And somehow it is hidden under underlining in with Elektra that it is considered a voice-breaking role.
Also sie sagt, sie achtet sehr darauf, auf die Gesundheit ihrer Stimme. Sie hat immer darauf geachtet. Insofern kann man, glaube ich, sagen, war das durchaus ein Herangehen auch an diese dramatischen Partien. Und insbesondere bei Elektra, sagt sie, gibt es so eine, oder die Elektra-Partie hat den Ruf, stimmzerstörerisch zu sein. Insofern ein besonderes Herangehen an diese Partie.
But as with many other things in the world, everything what you have not studied, what you have not learned, sounds complicated, difficult, scary. And when you start working with things and everything what you have practiced well becomes easy eventually.
Also Aile sagt, natürlich alles, was man nicht kennt, macht Angst. Und sobald man sich hineinfuchst, sobald man sich etwas erarbeitet, erscheint es plötzlich leicht, wobei ich sagen muss, ich kann mir kaum vorstellen, lieber Aile, dass diese Partie jemals leicht erscheint. Oder bist du inzwischen wirklich an dem Punkt, wo du sagst, es fällt dir leicht?
Well, it is a little bit more complicated than this, because it is still a lot, like producing quite a hefty sound very often in this opera. Plus, as you said, it is complicated music. So I would say it will never become as easy as to sing a little Schlager or so. But because you just have to engage your brain to come out the other side with more or less right notes and sung in the right rhythm.
Also Aile gibt durchaus zu, dass es niemals wirklich leicht sein wird, diese Partie zu singen. Dazu ist die Musik von Strauss zu komplex. Dazu muss man zu sehr sein Gehirn unter Hochspannung halten die ganze Zeit. Und dazu ist es natürlich doch eine große Herausforderung.
Ja, but having said that, I also have noticed in my life that even though we are quite reglemented into our Fach, and of course we as women, we have a, also men, but I think women more, we have a chance to dabble into different Fachs in the different points in our life. So nobody usually starts out as a dramatic soprano. So even though if connoisseurs would look at you when you're 18 and would go like, that's a Brunhilde, but they don't mean like that you're 18-year-old Brunhilde. They mean that maybe in 20 years you might start looking at this role. So before that, if you're lucky that to be engaged, you get to do many things which maybe not be perfect for your voice, but you build up your stamina and your mileage, your life experience to actually tackle a role which takes like 100% of your brain power for 2 hours.
Also Aile sagt, es ist ein langer Weg so dahin auch, um die Stimme auch zu entwickeln und braucht eben auch immer die richtigen Berater, die einen sozusagen über einen langen Zeitraum vielleicht dorthin führen und über andere Partien diesen Weg gehen lassen. Magdalena, du bist in deiner Gesangskarriere an einem ganz anderen Punkt. Du bist sozusagen auf dem Höhepunkt, was das jugendlich-dramatische Fach anbelangt, stimmlich. Wie siehst du das aus deiner Perspektive? Ist so ein Fachwechsel für dich etwas, das eine Möglichkeit am Horizont sein könnte, irgendwann in der Zukunft? Oder ist das auch etwas, was man vielleicht schon langfristig im Kopf plant? Wie geht dir das?
Bei mir war es jetzt so, dieser Wechsel ins jugendlich-dramatische Fach ist eigentlich das, was ich schon von Anfang an gerne mir gewünscht habe in meiner Karriere. Ich habe schon im Studium immer Tannhäuser Elisabeth gesungen und geträumt davon, diese Rolle zu singen. Träume leider immer noch, also leider, muss ich hier sagen, davon, weil ich bisher ist es noch nicht geplant in den nächsten Jahren. Ich hoffe, sich bald.
Ich denke, der Podcast des Tiroler Landestheaters wird von vielen Intendanten und Operndirektorinnen und Direktorinnen
genau.
gehört.
Genau, shout out. Können
wir hier vielleicht ein bisschen Werbung machen.
Genau. Aber ich kann das absolut nachvollziehen, was die Aile gesagt hat, weil es im Prinzip für mich genau das Gleiche war jetzt mit diesem Fachwechsel von, ich sag mal, lyrischeren Partien in dieses jugendlich-dramatische Fach. Und ich habe ja eben fast 10 Jahre an der Oper Leipzig gesungen und habe nicht natürlich mit Rusalka angefangen, sondern das hat sich erst entwickelt. Ich war immer sehr ungeduldig, weil ich, wie gesagt, schon im Studium immer diese Vision von mir hatte, Wagner-Partien zu singen und in diesem jugendlichen Fach zu singen. Ich glaube auch, dass man das eigentlich auch schon immer gehört hat. Trotzdem habe ich eben in diesen lyrischen Partien begonnen. Und im Nachhinein muss ich natürlich sagen, war es eben für mich auch und für meinen Stimmtypus genau das Richtige, einfach das aufzubauen. Und über diese doch auch teilweise sehr langen Partien, also wenn man jetzt sagt, Mozart-Partien wie Fiordiligi oder Susanna, das sind einfach Stunden, die man auf der Bühne singt, und eben Erfahrungen, die man macht, die man szenisch macht, die man macht mit Probeneinteilung, wann singe ich aus, wann singe ich nicht aus, wann ist was wichtig. Auch, also ich habe über 40 Partien in Leipzig gesungen, wo keine umsonst war, wo man in jeder Partie etwas lernt, dass man dann eben in das nächstgrößere Fach mitnimmt. Und letzten Endes ist es natürlich für mich persönlich jetzt, das, abgesehen von der Musik, abgesehen davon, dass einfach diese vokalen Linien wunderschön sind, die man vor allem bei Strauss singen darf als Sopran, die einfach viel besser zur Stimme dann letzten Endes passen, ist es natürlich für mich persönlich auch so, dass die Charaktere einfach viel interessanter sind, die man in diesem größeren Fach dann auch zu singen hat, die dann teilweise ja auch, wenn ich jetzt, was weiß ich, visionär in, sage ich jetzt mal so, 20 Jahre vorausschau, die dann auch irgendwie auch dann mal böse Rollen sind und so, weil als Sopran singt man ja fast nie diese Gegenspieler, sondern ist man ja immer diejenige, die mit der Böses gemacht wird. Man ja, wird manipuliert, es passieren einem diese ganzen schrecklichen Dinge. Und wenn man dann mal einen Seitenwechsel irgendwann machen dürfte, das wäre natürlich auch schön, also um auf deine Frage sozusagen zurückzukommen, was man noch visionär plant. Natürlich träume ich davon, alle Brünnhilden zu singen, aber ich bin jetzt 36 und
da ist noch viel Zeit.
Das ist mehr Wunsch als Plan, aktuell noch. Aber in 10 Jahren, ich sage immer, das überlege ich mir in 10 Jahren, ob ich es mache oder nicht.
Ja, ja. Aile Magdalena hat es gerade angesprochen. Man muss Erfahrungen sammeln, auch was die Einteilung der Kräfte anbelangt. Das ist ja ein regelrechter Marathon, den du als Elektra da vollbringen musst. 3/4 Stunden die ganze Zeit auf der Bühne. Wie gelingt es dir sozusagen über diese gesamte Zeit die Spannung zu halten? Gibt es da Tipps und Tricks, wie du sozusagen diese lange Zeit auch überstehst?
First of all, it is an enormous difference today between my debut production 4 years ago. Because first of all, I did not have a chance to actually to meet anybody who has sung this role before. Probably it would be wise, if you're preparing roles like this, to at least, also you can look up in YouTube interviews with people, you would get quite I think similar answers to this. So Elektra is Elektra is a number opera, I call it, because for me it is stations. Elektra is on stage, and then various people come and interact with her, and she's like there to listen to the problems of other people. So, but basically it is first, it is of course the monologue. It is quite a harsh thing to do to somebody to start with that monologue, but that's what Strauss did. And then there are two big important, dramatically important duets with Chrysothemis. So there's a Chrysothemis stage, then Mama comes, then comes Chrysothemis back, and then comes Orest duet. And so if I would have known before my debut production that there are moments of where your mind kind of needs a resetting, that because it is a very high energy and high emotional energy all the time, So you have to find yourself within, while you're on stage, because you're on, everybody looks at you all the time, but you have to find these moments of getting back to yourself.
Also Aile hat sich für sich, für ihr Herangehen an diese Oper, das Ganze ein bisschen in Stationen eingeteilt und hat für sich Momente gefunden, wie sie sagt, wo sie sozusagen das Gehirn ein bisschen resetten kann, wo sie sozusagen einen Moment innehalten kann innerlich und sozusagen die emotionale Energie, die das die ganze Zeit eigentlich über erfordert, ein bisschen vielleicht zurückfahren kann. Strauss hat Elektra diesen Monolog ganz am Anfang gegeben, das ist natürlich schon einer der Höhepunkte. Und dann gibt es die zwei Duette mit, Duette könnte man vielleicht sagen, oder Dialoge, sagen wir mal, mit Chrysothemis. Diese Begegnung mit der Mutter, mit Clytemnestra, und dann kommt erst der Orest-Auftritt.
And there is a point, and this has stayed the same through all the... this is my fourth Elektra production. In the Orest scene, this Erkennung scene, which for me vocally it is the high point of this whole opera. Not all these dramatic, crazy, very loud bits, not the high C's, but the scene with Orest. This is my tour de force, because I really, as long as my voice allows me, I try to make it the sweetest and the most heartfelt scene as I can vocally make, as it's possible with my voice. So it takes all my brain power to just to do these four pages basically, and usually after that, after this moment has happened, and the last Orest the song, and comes, there is a quite a musically also big break, and I start sing the next section. And it also goes into quite lyrical bits. And there I have to be careful, because it is musically... the melody is not complicated, but the measures are complicated. And there is possible that I go into... I call it La La Land. That my mouth sings, but my brain goes into... into this... brain doesn't engage. So there I have to find myself physical things to do. I mean, director doesn't need to do it. Even if I sit, I have to engage myself not to become like blasé and make a musical mistake in that place.
Also, besonders riskant für Aile, wie sie sagt, ist der Moment nach der Erkennungsszene, wo sozusagen die Konzentration auf dem Höhepunkt war, und da nicht nachzulassen, denn dann ist das Stück noch nicht zu Ende und es fehlen noch 11 Minuten und da auch sozusagen auch in der lyrischen Spannung zu bleiben. Und das ist wichtig, und dafür braucht es diese Momente der Regeneration.
Das ist sehr interessant, weil es für Aile und für mich, also für Elektra und Chrysothemis, einen Riesenunterschied gibt im Vergleich Probenprozess und Durchlauf. Ich hatte als Chrysothemis das Problem, dass in den Proben, wenn nur meine Szenen geprobt werden, die alle immer auf einem extrem hohen emotionalen Level sind, dass es emotional vor allem wahnsinnig anstrengend ist. Und es ist auch so, wenn sie singt, dann singt sie. Es ist nie so, dass es einfach so... Also vielleicht unser Duett ist für mich vielleicht einigermaßen also entspannt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber der Rest ist immer hoch, laut, große Phrasen, großes Singen oder viel Text in der Mittellage und alles immer extrem überemotional. Und das heißt, im Probenprozess jetzt der letzten Wochen war es natürlich so, dass man immer die Szenen probt und immer am Stück einfach dann springt und in die nächste Szene rein. Was eben beim Proben für mich teilweise so erschöpfend war, also vor allem emotional. Und das kehrt sich für mich natürlich jetzt total um, weil ich ja eben nicht die ganze Zeit auf der Bühne bin wie Elektra, sondern von der Bühne runtergehe, einfach kurz durchatmen kann, auch mich dann emotional auch auf die neue Szene einstelle. Oder es ist Todessen, was komplett anderes als vorher. In der Emotionalität nochmal dramatischer natürlich und dann natürlich extrem diese extreme Trauer und diese extreme Verzweiflung in diesem Moment, wo wir diese Nachricht bekommen. Aber ich habe halt die Chance, vorher während der gesamten Clytemnestra-Szene mich darauf vorzubereiten und da einfach zu entspannen. Dann auch während der Orest-Szene bin ich ja auch nicht da und komme dann erst für den Schluss eigentlich frisch zurück wieder auf die Bühne. Und es ist natürlich eben komplett anders. Für Eile war es im Probenprozess so, wenn meine Szenen oder die Szenen von den anderen geprobt werden, eben wo die jeweils anderen auch viel singen, ist es, glaube ich, ich kann es nur vermuten, nicht so anstrengend, aber natürlich der ganze Abend. Was dann erst in den Endproben sich herausstellt, die ganze Zeit auf der Bühne zu sein, ist eine komplett andere Herausforderung als im Probenprozess dann natürlich.
And of course, Chrysotom is his first scene with Elektra, which is basically, if you talk about like in the conventional opera language, it's two enormous arias for Chrysotomis after each other. For me, this is a resting point after the monologue. I mean, she comes on stage, we have a little confrontation, she gets yelled at yes, by me, yes. And then she bursts into most immediately extreme, as you said, extreme high spannung, yeah. Like a lovely language, yeah. Aria. And then then she goes like, do you hear me, sister? I go like, what? And she burst into the next Heispannung aria. Mm-hmm. So basically, for me, it is really a relaxed moment. When she leaves, then I have another next scene, which is Clytemnestra scene, which starts also very nothingy for Elektra and. Clytemnestra has a big, big monologue and then still a very big monologue. But this is, of course, an acting high pilotage, but usually the Clytemnestra scene, because that needs to work, that needs to create this enormous tension in the opera. So, and then after Clytemnestra is gone, then it's to the forced at the end, because second Chrysotom scene is vocally also very high voltage also for Elektra.
Also Aile betont nochmal, dass es gerade am Anfang mit Chrysotom für sie durchaus Momente gibt, wo sie nicht gesanglich unter Hochspannung stehen muss, wo Chrysotom sozusagen fast zwei Arien hintereinander singen muss. Wohingegen Elektra eher die Zuhörende ist in dem Moment. Und sie beschreibt nochmal dann den Auftritt von Clytemnestra, die zu ihr kommt, wo auch zunächst es gesanglich nicht so fordernd für dich ist, aber doch vom Darstellerischen her extrem viel Spannung braucht, um diese Szene auch zum Fliegen zu bringen und um diese ganze Energie zu erzeugen. Magdalena, ich habe es am Anfang schon angedeutet, ihr seid zwei sehr unterschiedliche Schwestern. Und so ein bisschen war es ja Hugo von Hofmannsthals Lebensthema, dieses Zerrissensein zwischen zwei Polen. Einerseits zwischen dem Vergessen, das vielleicht erst Leben möglich macht, und dem Beharren und dem Festhalten an Dingen. Er hat das auch sehr schön in einem Brief mal an Richard Strauss geschrieben. Da schreibt er: Beharren ist Erstarren und Tod. Wer leben will, der muss über sich selbst hinwegkommen, muss vergessen. Und dennoch ist ans Beharren, ans Nichtvergessen, alle menschliche Würde geknüpft. Wo würdest du die Chrysotomis einordnen in dieser Polarität der beiden Schwestern?
Selbstverständlich ist sie diejenige, die progressiv nach vorne gehen will und eigentlich vergessen will. Natürlich ist so ein Trauma, dass die Mutter sich mit ihrem neuen Liebhaber verbündet, um den Vater zu ermorden, um dann die Herrschaft an sich zu reißen. Wir vermuten jetzt mal, die waren da alle Kinder. Sowas lässt natürlich einen nicht mehr los im Leben. Das kann man verdrängen, aber tatsächlich vergessen wird man sowas nicht. Natürlich könnte man jetzt in der realen Welt sagen, wenn man das psychologisch aufarbeitet und das Trauma überwindet, hat man eine Chance wieder irgendwie auf ein normales Leben. Das findet da ja natürlich nicht statt. Also die drei Geschwister, jede auf seine, ihre Art, gehen ja also unterschiedlich mit diesem Trauma um und sind alle natürlich belastet und traumatisiert. Die Chrysothemis versucht, glaube ich, eher auf dieser Verdrängungsart und Weise, weil sie unbedingt progressiv sagt, sie will raus aus dieser ewigen Verdammnis eigentlich, in der sie sich in diesem Palast, in dieser Hofsituation befinden. Sie möchte da raus, sie will leben, sie will ein Leben haben und nicht immer feststecken in dieser eigentlich fast Zwischenwelt, muss man sagen, ab dem Beginn des Todes des Vaters.
Das ist wie so eine Lähmung eingetreten.
Eine Lähmung,
eine Starre.
Auch wo sie eigentlich nicht wirklich eine Position hat. Im Prinzip könnte man ja auch meinen, dass sie als unbedeutende Tochter doch von der Mutter und Ägist dazu missbraucht wird, neue politische Kontakte zu knüpfen, aber nein, die beiden wollen ja auf jeden Fall Agamemnons Blut sozusagen nicht weiterführen und sie hat daher überhaupt keine Funktion mehr auch. Sie ist ja in die völlige Bedeutungslosigkeit dadurch abgerutscht, dass sie nicht mal mehr als eben heiratsfähige Prinzessin gehandelt wird, sondern ja wirklich nur noch dort irgendwie existiert und sicher auch nicht wie Elektra in diesem Vaterkult aufgeht und eben auch diese Rache fortspinnt. Das sind ja alles Dinge, die für sie, ich glaube schon alleine aufgrund ihrer erzieherischen Konstitution, ihrer vielleicht auch Persönlichkeit, die drei Kinder sind natürlich sehr unterschiedlich erzogen worden. Ältere Schwester Elektra, dann Thronfolger Orest und die Chrysothemis als diejenige, die ja sehr feminin, sehr als zweite Schwester ja sehr, sehr ja, in dieser klassischen Ehefrau-Konvention wahrscheinlich auch erzogen wurde. Daher hat sie auch diesen starken Wunsch, aber niemand interessiert sich mehr dafür, ihr diesen Wunsch zu erfüllen.
Genau, sie sehnt sich ja tatsächlich nach dem Muttersein,
ja,
nach
genau.
Familie, ja. Einer Familiendynamik, die funktioniert, ja. Sozusagen, ja. Die auch sozusagen Gegenentwurf sein könnte zu dieser toxischen Familienverhältnis dort, was sie erlebt. Das wäre ja so ihre Fluchtperspektive.
Ne? Ja, genau.
Und während Chrysothemis mit ihrer Rolle hadert, könnte man sagen,
ja,
auch innerlich zerrissen ist, ist es bei Elektra eigentlich ganz klar, in tragischer Weise klar, aber sie ist so sehr auf diesen Hass, auf diese Rachegier ausgerichtet, dass da kaum Platz für etwas anderes bleibt.
Well, it is not so einfach, actually. Because I think that both Hofmannsthal and Strauss were such great dramaturgists and theater men that if they would have wanted Elektra to be only this Rache Angel, then they would have made her that way and they would not have given her these extremely sweet passages. And,
Eile betont, dass Strauss und Hofmannsthal beides großartige Dramaturgen auch gewesen sind, Theaterleute, die ein Interesse daran gehabt haben, auch Elektra mehrdimensional anzulegen und ihr verschiedene Facetten zu geben. Und sie hätten ihr nicht diese auch sehr lyrischen Passagen gegeben, wenn sie nicht gewollt hätten, dass Elektra noch eine andere Seite hat, neben dem Hass, neben der Rache hier.
So, and as long as the director and the concept allows, and I'm not forbidden of doing that, I always try to find antagonistic colors to a role. And I mean, first of all, I'm already given a chance in the Orest scene. In Clytemnestra scene, there are moments where it's very ambiguous if she's Elektra is playing or she really actually reminisces the sweet times before the daddy's murder.
Also Aile sagt, sie versucht immer wieder, so weit es das Konzept auch des Regisseurs oder der Regisseurin es erlaubt, diese weichen, diese emotionalen Seiten auch zu zeigen, auch zuzulassen, sei es in der Orest-Szene beispielsweise oder auch in der Szene mit ihrer Mutter, mit Clytemnestra, wo man nie so richtig weiß, findet da eine Manipulation statt, findet vielleicht ein Moment echter Nähe zwischen Mutter und Tochter statt, ist es eine Erinnerung an diese Nähe, die es vielleicht mal gegeben hat. Also diese Dinge auszuloten, das ist Aile sehr wichtig.
So obviously when Chrysotomis is singing about her fantasy of becoming a wife and just give me a farmer, I will bear him children, just let me out of this prison. And of course she's imprisoned because in this constellation of time she as a second daughter could not marry before the first daughter is married. And of course Electra says that I don't care about this. But obviously I as a character, but also as a colleague on stage, I don't have a standby when Chrysotomis is having her scene. I am also in the scene. I'm, of course, what is it called now? Andacht. I cannot say. Attention. All the attention is on Chrysotomis, but I am also there as Electra in this scene. And when she is singing about bearing children and of course, I have an option as an actress just to look at her and play it like, I don't know, I don't care. No, I have other options to react into it. I can also maybe reminiscence of actually being a woman and having feelings.
Also Aile betont nochmal die erste Szene mit Chrysotomis, in der Chrysotomis davon singt, von ihrer Sehnsucht nach Weiblichkeit, nach Muttersein. Und Aile sieht eben auch gerade in dieser Szene die Chance für sich, also in der Figur Elektras, auch emotionale Seiten zu zeigen und sich vielleicht zu erinnern an ihre eigene Weiblichkeit. Und sie betont, dass das etwas mit ihr machen kann, was Chrysotomis da auch singt und diesen emotionalen Zugang ein Stück weit vielleicht auch teilen kann und dass man das auf der Bühne eben auch zeigen kann.
Man kann sowieso, finde ich, viel in dieser Art, wie die beiden Schwestern miteinander umgehen, sehr viel Intimität sehen, dass die beiden sich sehr gut kennen, dass sie sich eben gut kennen in dieser auch manipulativen Art, wie Elektra Chrysotomis begegnet. Chrysotomis sucht, glaube ich, schon in Elektra eine Verbündete, vor allem auch eine, die ihr wirklich nahe ist und der sie sich emotional anvertrauen kann, die ihr auch emotionale Wärme gibt, weil es sonst einfach niemanden gibt. Sie ist die Letzte, die von der Familie, zu der sie tatsächlich eine Verbindung, eine emotionale Verbindung hat, Liebe spürt, von der sie auch geliebt werden möchte. Und was natürlich schon perfide ist, ist, dass genau dieser Punkt von Elektra so ausgenutzt wird, um sie davon zu überzeugen, mit ihr den Mord zu begehen.
Und das ist ja dann auch der Punkt, wo Chrysotomis Nein sagt. Also wo es dann im Prinzip innerhalb der Oper zum Bruch kommt zwischen den beiden.
Genau.
Ich will euch zum Abschluss noch eine Frage stellen, euch beiden. Und die hat so ein bisschen mit dem Orchester zu tun. Wir haben in dieser Produktion, spielen wir eine neue etwas reduzierte Orchesterfassung. Es gibt dann die Uraufführung dieser Orchesterfassung von Richard Dünser. Die macht es möglich, dass auch Theater mit etwas kleinerem Orchestergraben dieses Stück spielen können, was wie gesagt eigentlich sehr, sehr groß besetzt ist im Original. Ich habe es am Anfang gesagt. Eigentlich muss man sagen, kaum ein Theater kann diesen original geforderten, die Stärke des Orchesters überhaupt aufbieten. Insofern ist es großartig, dass es jetzt diese Fassung gibt. Mich würde interessieren, ihr habt ja jetzt die erste BO hinter euch, auch schon Sitzproben gehabt. Irritiert euch das oder könnt ihr sozusagen auf der Orchesterwelle genauso segeln, wie ihr das gewohnt seid? Oder gibt es Irritationsmomente, wo ihr das Gefühl habt, der Klang hat sich doch irgendwie verändert?
Ich glaube, da muss ich die Aile antworten lassen, weil ich ja debütiere und die Chrysotomis zum ersten Mal singe. Ich kann nur sagen, dass ich mich sehr wohl fühle mit dem Orchester, weil es bei Strauss eben so extrem viel hilft, wenn ein Orchesterklang dabei ist im Vergleich zum Klavier. Und ich kann natürlich jetzt über diese Fassung noch nicht so viel sagen. Ich kann nur sagen, dass ich mich nie zugedeckt fühle. Also ich habe vorher in Leipzig Vierte Magd gesungen Und das war natürlich ein ganz anderer Eindruck, da überschwemmt zu werden von einem 110 Mann starken Orchester. Das ist für mich jetzt natürlich als Chrysotomist-Debütantin sehr angenehm, keine Angst haben zu müssen, sozusagen, dass man nicht gehört wird oder dass irgendwas vielleicht zu stark kommt, sondern dass man einfach wirklich wunderbar drüber segeln kann und mitsegeln kann. Aber ich muss an die Eile abgeben, weil sie ja mit diversen Orchestern das schon gesungen hat und die wird uns bestimmt mehr dazu erzählen können.
Also, but actually I must say I was very curious, of course, before the first orchestra rehearsal, even so that I actually visited one of the first orchestra rehearsals, which was done without singers.
Also Ayile sagt, sie war sehr neugierig auf diese Orchesterfassung. Das hat sogar dazu geführt, dass sie schon zu einer der Orchester-Alleinproben gegangen ist, um sich einfach mal den Orchesterklang anzuhören.
And I must say, I don't miss anything. But that is, of course, that it is very cleverly calculated.
Also Ayile sagt, sie vermisst nichts an der Musik. Und sie sagt, es wäre sehr, sehr klug eingerichtet von Richard Dünser.
And the most important thing for me is that all these references, these musical references, would stay in the orchestration. And I cannot say that I know everything about this opera, but I have prepared this opera with orchestra score. All everything what is important for me musically, and I do not miss anything. And the most awkward thing is that somehow in orchestration, 1 + 1 is not 2. That it is not like we have 50 people less in the orchestra pit, and that we have like half less sound.
Also Ayile betont einerseits, dass sie diese Partie einfach sehr gut kennt, sehr gut studiert hat, auch mit der Partitur und sozusagen über die Motivik, die Leitmotive, die Erinnerungsmotive sehr gut informiert ist und sie muss sagen, sie vermisst wirklich nichts. Und das Zweite, was sie fasziniert oder was fast, sie sagt, etwas merkwürdig ist und faszinierend gleichzeitig ist, dass nicht Orchestration nicht gilt, 1 + 1 = 2, beziehungsweise wenn man die Zahl der Orchestermusiker halbiert, ergibt sich nicht der halbe Klang daraus.
Ja, yeah. I must say, it's a very good version of this orchestration and I really, really hope that this new Fassung will give this opera a new life in mid-sized houses which had no access to this opera before.
Also Ayile ist begeistert und von der Orchestration und sie hofft, dass durch diese reduzierte Orchesterfassung der Weg offen ist für die Oper Elektra, diese wunderbare Oper, auch für mittelgroße Häuser, die so in der Lage sind, dieses Werk auch verstärkt zu spielen. Magdalena, Ayile, ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute hier am Samstag zu mir in die Kantine gekommen seid.
Vielen
zu
Dank.
Den Kantinengesprächen. Ich freue mich sehr auf die Premiere am kommenden Sonntag, am 11. Juni. Und sage an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank.
Dankeschön. Danke.